Guten Morgen. Kennst du Murphys Gesetz? Wenn etwas schief gehen kann, wird es auch schief gehen. Und genauso wahr oder unwahr erleben wir manchmal die verwandte Aussage, wenn nichts schief gehen kann, wird es trotzdem schief gehen. Und hier noch ein paar Aussagen, die dem armen Murphy zugeschrieben werden. Dinge, die sich selbst überlassen werden, verschlechtern sich. Verlorenes findest du erst dann wieder, wenn du es bereits ersetzt hast. Es geht immer alles auf einmal schief. Und ein letztes, wenn alles gut zu laufen scheint, hast du wohl etwas übersehen. Der heutige Bibelabschnitt gibt den Eindruck, dass plötzlich alles auf einmal schief läuft. Wir haben ja schon einige Predigten zum Nehemia-Buch hinter uns. Wir lesen Kapitel 1 bis 3, wie Nehemia betet, wie er vorbereitet, wie er plant, wie er ankommt in Jerusalem, das Volk gewinnt und alles ist auf einem guten Weg. Aber nun in Kapitel 4 werden die Dinge plötzlich komplizierter für Nehemia. Und Murphy erinnert Nehemia daran, dass, wenn alles gut zu sein scheint, er wohl etwas übersehen hat. Es nähern sich die Entmutiger. Was ist das grundsätzliche Problem mit Entmutigung? Entmutigung ist universal. Das heißt, sie betrifft jeden. Niemand ist dagegen immun. Jeder ist dann und wann entmutigt. Entmutigung ist wiederkehrend. Das heißt, nur weil jemand mal entmutigt war, ist er danach nicht immun dagegen für sein restliches Leben. Jemand kann immer wieder entmutigt sein. Und es kann entmutigend sein, dass man entmutigt ist. Und ein drittes, Entmutigung ist hoch ansteckend. Sogar durch gelegentlichen Kontakt kann sie weitergegeben werden, diese Entmutigung. Andere können deprimiert werden, weil ich entmutigt bin. Heute wollen wir anhand unseres Bibelabschnitts die Ursachen oder einige Ursachen von Entmutigung und auch ein paar Gegenmittel betrachten. Wir wollen Entmutigung zunächst einmal entlarven. Es gibt zwei Typen von Entmutigern und Entmutigungen. Die einen, die von außen kommen, an uns herangetragen werden und andere, die uns von innen, von uns selbst her angreifen. Entmutiger entlarven. Die Arbeiter, so haben wir gelesen, das Volk war begeistert bei der Sache, voller Vorfreude, was da kommen wird. Sie hatten ein Ziel, sie wollten es umsetzen. Das Volk war mit ganzem Herzen dabei, lesen wir in Vers 6. Alles ging gut, die Mauer wuchs und dann passierte es. Den Wiederaufbau überhaupt in Gang zu bringen, war schon eine Herkulesaufgabe. Aber die Arbeiter, das Volk zum Durchhalten, zu einem langen Atem zu ermutigen, war noch viel herausfordernder. Jemand hat gesagt, Begeisterung ist das Gefühl, welches dich erfüllt, kurz nachdem dich eine großartige Idee ergriffen hat und gepackt hat. Du bist begeistert. Und kurz bevor du realisierst, dass da irgendwas der Sache im Weg steht, dass das einfach ist. Wo Gott an der Arbeit ist, wo wir mit ihm ein Haus für ihn in dieser Welt bauen wollen, ist sein und unser Gegenspieler, früher sagte man schon, auf dem Plan, er ist auch bei der Arbeit. Wenn Menschen dem Reich Gottes die erste Priorität einräumen, dann wird Satan Entmutiger ins Feld schicken. Er wird sie ins Leben rufen, um Gottes Werk zu ver-, mindestens aber zu behindern. Die uns hier vorgestellten Feinde der Sache Gottes arbeiteten mit zwei Mitteln, die auch unsere Entmutiger sein könnten. Zunächst einmal sind da äußere Entmutiger. Und da ist der Spott. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und höhnte die Juden. Zum dritten Mal im Buch Nehemia treffen wir auf diesen hartnäckigsten Feind von Nehemia und dem Wiederaufbau der Stadtmauer, Sanballat. ballert. Jedes Mal ist er zugegen, stört sich an Gottes Werk, beschuldigt Nehemia, verhöhnt ihn und das Volk. Jemand nannte mal Spott und Hohn die Sprache des Teufels. Oder um ein kriegerisches Bild zu benutzen, jemand kann wohl im Feuer der Bleikugeln stehen bleiben und diesen trotzen, aber fallen unter dem Gelächter seiner Feinde. Der Gegenspieler Gottes versucht uns viel und häufig zu verletzen, zu verunsichern. Goliath verhöhnte David. Wer ist der Zwerg? Mit der Zwille will er mich hier besiegen oder was? Jesus selbst musste Zeit seines Lebens mit Hohn und Spott klarkommen. Nicht zuletzt erst bei der Verhandlung und der Folter. Und als er noch am Kreuz hing, wurde er verspottet. In Kapitel 2, Vers 19 können wir lesen, dass Sanballat und seine Genossen schon mit Hohn und Spott über die Arbeit und das Volk herzogen, als die Arbeit noch gar nicht begonnen hatte. Hier nun, in dem Text, den wir gehört haben, da schüttet er wieder seinen Spott, seinen Hohn aus und hinter ihm steht die Menge seiner Anhänger. Er will seinen Beschimpfungen mehr Gewicht verleihen. Und das beeindruckt ja, nicht wahr? Er spricht von den elenden, ohnmächtigen, schwachen Juden. Dann wendet er sich vorwurfsvoll der Arbeit zu und fragt, ob sie denn tatsächlich diese Mauern erneuern wollen. Wir können uns vielleicht vorstellen, wie die Menge hinter ihm in Gelächter ausbrach, mit den Fingern zeigte, vielleicht Steine warf. Wie soll dieser kleine Rest dieses elenden Volkes ein so großes Werk vollenden können? Eine Mauer bauen, die die Stadt dann beschützen könnte? Werden sie opfern, fragte er. Er meint damit, es braucht wohl mehr als Gebet und Lobpreis, um hier diese Mauer wieder aufzubauen. Das ist doch alles nichts wert, was ihr da anfangt. An einem Tag? Ihr habt wohl keine Ahnung, an was für eine Aufgabe ihr euch gemacht habt. Vergesst es. Zu groß ist das für euch. Was hast du dir vorgenommen? Unrealistisch. Und dann ist Tobia an der Reihe. Da reiht sich jemand ein in die Lächerlichmachung des Werkes Gottes. Was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, sagt er, wenn er hinaufspringt. Bei Ausgrabungen zeigte sich, dass diese Mauern mindestens 2,5 Meter dick waren. Den Fuchs will ich sehen, der die Mauer einreißt. Wie auch immer, das Volk bekam einen Spott nach dem anderen zu hören. Und natürlich hofften Tobia und Sanballat, dass dieser Spott, dieser Sarkasmus die Arbeiter desillusionieren würde und sie entmutigen würde, dass sie die Finger von lassen würden, dass sie aufgeben. Wenn wir offen und sichtbar für das Reich Gottes eintreten, für Gottes Prinzipien, mit ihm leben wollen, mit diesem Jesus, dann werden wir immer auch Ziel von Hohn und Spott sein können. Mal offen, mal versteckt. Nicht zwingend, aber wir müssen damit rechnen. Ein zweiter äußerer Grund für Entmutigung kann Unterdrückung sein. Oder wir können auch von offener Feindschaft sprechen. Als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Wut. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Die Feinde waren nicht mehr nur ärgerlich, sie kochten vor Wut. Sie verschwörten sich miteinander, um Verwirrung und Zerstörung zu stiften. Und manchmal wundert man sich, wer sich da zusammenrotten kann, um gegen Gottes Sache und seine Leute zu agieren, sie zu unterdrücken, damit nicht öffentlich wird, dass diese vielleicht für die Wahrheit stehen. Dann heißt es vielleicht, zu christlich, zu manipulierend, zu einseitig, menschenfern, ja menschenverachtend. Und am Beispiel von Christen für das Leben und gegen Abtreibung kann man auch in unserem Land erkennen, dass verschiedenste gesellschaftliche Gruppen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, sich plötzlich einig werden gegen christliche Werte und Normen, mit Hohn und Spott unter Zuhilfenahme der Medien vorzugehen. Und es ist schwer, sich dem auszusetzen und stehen zu bleiben. In Vers 1 in Kapitel 4 zeigt sich übrigens eine weitere interessante Seite dieser Feindschaft, der das Projekt Gottes Haus in Palästina zu bauen damals ausgesetzt war. Stell dir einen Kompass vor, in der Mitte Jerusalem. Aus dem Norden kamen Sanballat und die Samariter. Aus dem Süden Geschem und die Araber. Aus dem Westen die Aschdoditer. Und im Osten war Tobia und die Ammoniter. Das Volk war im wahrsten Sinne des Wortes umzingelt von Feinden und lebt in ständiger Angst vor einem plötzlichen Angriff. Und dann gibt es natürlich innere Ursachen, innere Entmutiger, innere Ursachen für Entmutigung. Druck von außen kann ja zu Problemen, zu Herausforderungen, zu Nöten im Inneren führen, ja, zu innerer Depression. Und es zeigte sich ja auch in Jerusalem, dass die größte Herausforderung nicht die lauten Stimmen der Feinde waren, sondern was diese Stimmen mit der Stimmung des Volkes Gottes machte. Damals wie heute ist es nämlich einfach, diesen Stimmen Gehör zu schenken, sie zu verinnerlichen und zu sagen, jawohl, sie haben ja wohl recht. Besser, ich gebe auf. Ich lasse die Finger davon. Ich bemühe mich jetzt nicht mehr. Das führt zu nichts. Das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Ein innerer Entmutiger ist Müdigkeit. Wir können das nachvollziehen, nicht wahr? Das Volk war erschöpft, sie hatten alles gegeben, sie brauchten eine Pause. Und wenn wir körperlich ausgesogen sind, am Ende sind, erschöpft sind, dann ist es einfacher, entmutigt zu werden. Interessanterweise ist die Mauer zu dieser Zeit schon halb fertig. Sie haben schon was geschafft. Das könnte ja auch ermutigend sein. Wir kennen das vielleicht. Die erste Hälfte eines Projekts schreitet schnell voran. Wir sind zuversichtlich, fröhlich. Wir freuen uns an dem Wachstum. Aber dann kehrt Routine ein. Langeweile. Probleme treten auf. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, sich entmutigt zu fühlen, entmutigt zu werden und zu denken, diese Mauer bekomme ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Das schaffen wir niemals. Das Volk war bereit, das Handtuch zu werfen, aufzugeben. Und das sind dieselben Leute, von denen wir vorhin gelesen haben. Sie waren mit ganzem Herzen bei der Sache. Also, wenn du dich müde fühlst, achte besonders auf dich. Entmutigung könnte sich schneller einstellen. Fasse keine vorschnellen Entschlüsse in dieser Zeit. Denk daran, wie Gott mit Elia umgegangen ist in seiner Zeit der Erschöpfung. Ein Engel brachte ihm Essen und Trinken. Es gab viel Zeit zum Schlafen. Und manchmal ist das Geistigste, was du tun kannst, schlafen zu gehen, damit Gott dich beschenken kann. Frust kann die zweite innere Ursache für Entmutigung sein. Es gibt noch so viel Schutt. Was sagen Sie damit? Zu viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Sie waren entmutigt. Sie waren frustriert. Da ist noch so viel Arbeit zu tun. Da ist gar kein Ende zu sehen. Stellt euch einen Haufen großer und kleiner, behauener und unbehauener Steine, ja Felsen vor, an manchen Stellen Meter hoch, kein Kran in der Nähe, keine großen Hilfsmittel, kein Laster und immer irgendwelche Feinde auf den Hügeln drumherum. Das kann ja wohl frustrierend sein, nicht wahr? Denken wir an ein halbvolles Glas. Erst die Hälfte war geschafft. Da fällt es nicht immer leicht zu denken, es ist ja eigentlich noch halb voll. Es ist ja schon die Hälfte geschafft. Nein, im Frust sieht man die andere Hälfte. Es kann uns ähnlich gehen. Zum Beispiel mit dem Abraum und Müll, der sich in unserem Leben anhäuft. Der kann uns den Blick verstellen. Hebräer 12 fordert uns heraus im Vers 1, uns von den Dingen zu trennen, die uns vom Weg, Jesus ähnlicher zu werden, aufhalten und abhalten wollen. Ablegen, legt ab die Dinge, die euch behindern, besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Ich habe keine Ahnung über den Schutt in deinem Leben. Was verstellt dir den Blick? Vielleicht ganz einfach, zu viel Fernsehen? Oder etwas, das du besitzt, aber eigentlich dich besitzt? Eine Schuld, an der du festhältst, oder eine ungesunde Beziehung? Der Alkohol oder eine andere Sucht, die du nicht wahrhaben willst? Bist du in irgendwas Zwielichtiges verwickelt? Oder hast du ein dunkles Geheimnis, das du mit niemandem teilen möchtest? Was auch immer. Jesus ist der Richtige, bei dem du das abladen kannst. Der will dir helfen. Und wenn du menschliche Hilfe dazu brauchst, dann findest du hier in unserer Gemeinde Menschen, die mit dir die zweite Meile gehen und dich unterstützen. Furcht. Furcht kann natürlich ein Auslöser für Entmutigung sein. Die vielen lauten Feinde und ihre Androhungen hinterließen eine Spur im Volk Gottes. Vers 6 lesen wir aufschlussreich. Es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, das heißt neben den Feinden, in der Nähe der Feinde des Volkes, diese kamen und erzählten wohl 10-mal, von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden mögt, sind sie gegen uns. Die sich am ehesten, am meisten fürchteten, waren die, die nah an den feindlichen und pessimistischen Leuten lebten. Wenn wir den Einfluss von deprimierenden Gedanken in unserem Leben reduzieren wollen, sollten wir die Gegenwart von negativen Menschen möglichst meinen. Menschen, die uns nicht gut tun. Was für Menschen das sind, das kannst nur du entscheiden. Furcht entmutigt nicht nur, nein, Furcht betrügt uns auch. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns das kurze Buch Nehemia inzwischen gelesen haben, so dass ich nicht zu vielen das Ende verderbe, wenn ich hier verrate, dass die Feinde niemals im ganzen Buch Nehemia die Stadt angegriffen haben. Niemals. Eine Statistik, die ich gefunden habe, sagt Folgendes. 60% unserer Ängste sind völlig unbegründet. 20% unsere Ängste liegen bereits hinter uns. Haben wir schon bewältigt. 10% unserer Ängste sind so unscheinbar, dass wir sie gar nicht beachten müssen. 5% unserer Ängste sind real, sind wirklich begründbar. Aber wir können nichts an ihnen ändern. Und 5% sind auch real. Aber mit denen können wir umgehen. Die können wir bearbeiten. Da können wir mit umgehen, mit Jesus zusammen dran arbeiten und sie verarbeiten, unser Leben einbauen, nicht konservieren, sondern so, dass sie sich auflösen. Entmutiger jetzt aber auch überwinden. Spott, Unterdrückung, Feindschaft können zu Müdigkeit, Frust und Furcht in uns werden. Und all diese Dinge können uns furchtbar entmutigen. Aber es gibt Gegenmittel. Wir müssen nicht in ständiger Entmutigung bleiben und leben. Natürlich, ein erstes Hilfsmittel ist das Gespräch mit Gott. Es gilt, Gott um Hilfe zu bitten. Wenn ich zum Volk Gottes gehöre, ist natürlich meine erste Wahl, zu dem zu gehen, der mein Herr ist. Nehemia bat bereits in Kapitel 1 um die Hilfe Gottes. Er hat gespürt, der Auftrag kommt von Gott. Und ich schaffe das auch nur mit Gottes Hilfe. Wir lesen sogar von einem Stoßgebet, als er vom König angesprochen wird und überrascht ist, dass Gott jetzt gerade diese Tür aufstößt. Und in unserem Bibelabschnitt betet er unter anderem folgendes Gebet. Höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Ein krasses Gebet. Gerade für neutestamentliche Christen, nicht wahr? Kein Segen über die Feinde. Kein Gebet, Herr, dass sie doch deine Kinder werden würden. Sondern, dass Gott sie richtet. Das war nicht nett. Es war aber aufrichtig und verständlich. Nehemia war sich bewusst, dass die Feinde eigentlich gegen Gott selbst kämpften. Also sollte er Gott sich auch der Feinde annehmen. Wir lesen nichts davon, dass Nehemia das Volk zu Überfällen auf die Feinde animiert oder zu Gegenpropaganda. Das tut er nicht. Das hat er nicht nötig und das Volk. Sondern als die Feinde mit ihren Drohgebärden begannen, betete Nehemia. Er stellte Wachen auf und das Volk arbeitete weiter. Was kann uns noch helfen? Ein Prioritätencheck. Da stellte ich Nehemia an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen. Da stellte ich das Volk auf nach Sippen geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bögen. Nehemia hatte das Volk ja schon in Kapitel 3 organisiert. Aber jetzt war eine neue Situation eingetreten. Es galt, sich dieser Situation anzupassen, etwas umzuorganisieren. Wenn die Feinde angreifen würden, dann natürlich an den schwächsten Stellen der werdenden Mauer. Also verstärkte Nehemia genau dort seine Aufmerksamkeit und die Anzahl der Wächter. Und das hatte zwei Dinge zur Folge. Die Feinde waren nun entmutigt. Und das Volk Gottes war ermutigt. Denn Nehemia hatte durch diese Maßnahmen, war er ihren Ängsten und Sorgen begegnet. Wenn wir entmutigt sind, kann eine hilfreiche Maßnahme sein, uns neu zu sortieren, unsere Prioritäten zu hinterfragen. Wo muss ich mein Augenmerk jetzt besser drauflegen? Was ist jetzt dran? Muss ich etwas anderes jetzt zurückstellen? Wo soll ich meine Kraft, meine Zeit drauf verwenden, jetzt gerade konzentriert? Gerade in Zeiten der Entmutigung. Besser etwas an meinem momentanen Verhalten ändern, als dauerhaft Schiffbruch zu erleiden. Lass dich nicht täuschen und von Entmutigung überwältigen. Fang an. Und wenn du es allein nicht schaffst, zieh jemanden ins Vertrauen, der zum Beispiel für dich betet oder mit dir betet, mit dem du Austausch haben kannst über dein Leben. Echten, tiefen Austausch, ehrlichen Austausch. Du keine Angst haben musst, dir die Blöße zu geben, wo du dich nicht schämen musst. In Kapitel 4, Vers 10 organisierten sich die Arbeiter übrigens wieder neu und die Aufgaben wurden geteilt. Die einen schoben Wache, die anderen arbeiteten am Bau. Aber alle zusammen immer als ein Team. Leben ist Veränderung. Ist nicht immer schön, nicht immer einfach. Aber Leben verändert sich und wir müssen darauf reagieren. Und ein drittes, ein weiterer Weg, Entmutigungen zu überwinden. Als Nehemia die zunehmende Entmutigung im Volk wahrnahm, er war ein guter Leiter, ruft er alle zusammen und spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Nehemia war klar, dass der Erfolg der Arbeit, die mit Gott begonnen hatte, auch nur mit Gott und durch Gott beendet werden konnte, zu einem Erfolg werden konnte. Nehemia erinnerte das Volk: Ja, wir schaffen das nicht allein. Aber denkt doch an den, der uns beauftragt hat. Und der ist, der uns beauftragt hat. Ich muss zugeben, dass ich Gott schnell aus den Augen verlieren kann, wenn ich entmutigt bin, wenn alles schief zu gehen scheint. Entmutigung kann mich niederdrücken, bringt mich ins Grübeln und das führt meist zu nichts. Dann brauche ich den Blick darauf, wer der ist, der mich wirklich will und hält. Ich brauche nicht den Blick auf mich. Ich brauche den Blick auf jemand Größeren, auf jemanden, der mein Leben in der Hand hat, der zum Ziel kommt mit mir und mit dieser Welt. Gott war treu zu mir in meiner Vergangenheit. Und ich habe keinen Grund zu zweifeln, dass er mit mir zum Ziel kommt, auch in Gegenwart und Zukunft. Ich habe keinen Grund, ihm zu misstrauen. Manchmal gilt es, so wie David, die eigene Seele daran zu erinnern. Im Psalm 103 schreibt David: Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Der Schutt, der dem Volk zu viel war, war ja schon am Anfang da, nicht wahr? Als sie ihre Arbeit begonnen haben. Er war sogar viel mehr am Anfang. Der Unterschied lag in ihrer Blickrichtung. Am Anfang starteten sie voll Vertrauen auf Gott. Nun war der Blick nach unten, auf ihre blutigen Hände und den Schutt, der immer noch da war, gerichtet. Und wenn wir den Blick ständig auf den Schutt unseres oder den Schutt im Leben anderer richten, dann wird uns das unweigerlich entmutigen. Also erinnern wir uns gegenseitig immer wieder daran, unseren Blick zunächst nach oben auf Gott zu richten und nicht auf die Umstände unseres Lebens hier, die oft so zermürbend sein können. Mit dem Blick nach oben schaffen wir die Mauer. Schaffst du es? Ich möchte euch zum Schluss ein Bild mitgeben, was ich zumindest für ermutigend halte. Ein Netz, das trägt. Dieses Licht nochmal, könnt ihr noch ein bisschen dimmen? Oder die Sonne, genau, da vorne so ein Scheinwerfer. Okay, könnt ihr sehen, so ein bisschen blass, das ist die Golden Gate Bridge in San Francisco. Die wurde 1937 erbaut und war einige Jahre die längste Hängebrücke der Welt. Um, 23 Männer stürzten in die Tiefe und starben. Es gab kein Sicherheitskonzept. Es mussten neue Prioritäten gefunden werden, um die Arbeiter zu ermutigen, damit sie eine Chance hatten, damit sie leben konnten. Die Helmpflicht wurde dort zum ersten Mal eingeführt und es ist hier angedeutet, man kann es unten ein bisschen sehen, guckt selber nochmal im Internet nach, da findet ihr das. Der Markus Merte sagte mir, in der ZDF-Mediathek gibt es einen Film darüber. Wurde ein Netz gespannt, das größte, wahrscheinlich das größte jemals genutzte und installierte Auffangnetz. Neunzehn Männer fielen in dieses Netz und wurden gerettet. Es starben noch 10, aber nicht, weil das Netz da war, sondern weil irgendwann gegen Ende des Baus mal ein Kran in dieses Netz stürzte, das Netz das nicht halten konnte. Aber die Einzelnen, die gefallen sind, die 19, die wurden gerettet, sie überlebten. Die gründeten später einen Club, dessen Namen ich nicht so mochte, Halfway to Hell, auf halbem Weg zur Hölle. Finde ich schade, denn mich erinnert das eher an das himmlische Netz, das Gott gespannt hat, unter jedem seiner Kinder und unter jedem Menschen aufgespannt hat und jeden Menschen auffangen möchte, der fällt. Jeden, der es möchte. Egal, wo wir leben, egal, was wir getan haben, egal, wie entmutigt wir sind, Jesu ausgestreckte Arme sind unter uns, bereit, uns aufzufangen. Und das lässt uns aufatmen, uns froh und frei leben. Frei auch von Furcht, denn wir wissen uns beschützt, sicher und geborgen. Entmutigung braucht uns nun nicht mehr zu lähmen, wenn wir uns dann den erinnern, der das Netz unter uns gespannt hat und der selber dieses Netz ist. Und mit diesem Jesus gilt das, was Johannes schreibt. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wünschst du dir das nicht auch, dieses Netz, diese Sicherheit? Vielleicht weißt du von diesem Netz, aber es fällt dir gerade schwer, daran zu glauben. Vielleicht kennst du diesen Jesus auch noch nicht. Vielleicht hast du es noch nicht mit ihm gewagt. Oder vielleicht denkst du, naja, da ist zu viel Schutt zwischen mir und Jesus. Für mich ist dieses Netz wohl nicht mehr da. Ich muss wohl in die Tiefe stürzen. Ich glaube das nicht. Alle Unvollkommenheit und alle Fragen sind bei Jesus erlaubt. Jeder Schutt ist bei Jesus willkommen. Und mit Schuld bist du bei ihm an der einzig richtigen Stelle im ganzen Universum, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus nur kann das tragen für dich. Jesus will dich tragen und auffangen. Ich möchte einen Moment für ein stilles Gebet geben, für dich ganz persönlich, deine Zeit. Keine Ahnung, was du beten möchtest. Vielleicht möchtest du Jesus einladen, dass du dieses Netz wieder spüren kannst. Vielleicht möchtest du zum ersten Mal erleben, Jesus einladen. Bitte spann dieses Netz von mir auf. Du bist für mich gestorben am Kreuz. Du lebst für mich. Du möchtest mein Leben prägen. Du willst mein Herr sein. Hier ist der Schutt meines Lebens. Und wenn es etwas gibt, was du vielleicht, was dir eingefallen ist, was du angehen möchtest, dann ist es vielleicht angebracht, ein Gebet zu sprechen, das sagt, Jesus, hilf mir, dran zu bleiben. Eine kurze Zeit der Stille, die ich mit einem Gebet abschließe. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du größer und stärker bist als jede Entmutigung, auf die wir treffen, die uns gefangen nehmen will. Danke, dass du die Welt überwunden hast und dass wir mit dir Sieger sein dürfen. Danke, dass du bereitstehst, mit offenen Armen, uns willkommen heißt, uns an die Hand nehmen willst, uns durch dieses Leben leiten willst und dass wir mit dir Sieger sein dürfen, auch wenn wir uns manchmal gar nicht so fühlen. Danke für das Netz, das du gespannt hast. Amen.